Corona-Zeit. Deutschland bleibt zu Hause.
Tod und Trauer sind Themen, die auch vor der Corona-Zeit keinen Halt machen. Und dabei muss Covid-19 nicht unbedingt der Grund dafür sein. Es hat einen Einfluss darauf, wie gestorben und getrauert werden kann. Hygieneregeln verbieten es derzeit, dass Angehörige zu mehreren Krankenhäusern und Pflegestationen besuchen, und auch Beerdigungen können nicht wie gewohnt abgehalten werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und ich spreche heute mit Lothar aus Wuppertal. Hallo Lothar.
Hallo Steffi.
Lothar, als ich von deiner Geschichte hörte, fragte ich mich schon, ob es vielleicht nicht doch zu früh ist, sie zu erzählen. Im Vorgespräch mit dir habe ich aber dann festgestellt, dass du schon so weit bist und dass du auch vielleicht anderen damit Mut machen kannst.
Sehr gerne.
Es geht um deine Mutter. Sie ist während der Corona-Zeit gestorben, aber sie ist nicht an den Folgen von Covid-19 gestorben. Was ist passiert?
Also meine Mutter ist 86 Jahre alt geworden und lebte das letzte Jahr in einem Seniorenheim, weil sie ja immer mehr auch der Demenz verfallen war. Mhm. Die Hülle, die war gleich, nur der Geiste war dann ein anderer. Und sie hat uns zum Ende hin, hat sie uns noch erkannt, konnte immer noch, also wenn ich uns sage, meine ich immer meine Familie damit, inklusive meiner drei Geschwister. Mhm. Konnte uns auch alle namentlich zuordnen, aber bei dem letzten Besuch hat sie mich schon gefragt, ob ich ihr Sohn sei. Und aber
wie war das für dich?
Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass das irgendwann mal kommen wird. Aber wenn du es dann hörst, dann ist es dann doch komisch. Also, und
war das schon so ein erster Prozess des Abschieds?
Ja, war es. Ich bin vor anderthalb Jahren, hatte ich eine etwas heftigere Herzerkrankung gehabt, habe dann war da insgesamt 3 Monate auch im Krankenhaus und in der Reha-Klinik und habe da meine Mutter dann nach 4 Monaten dann zum ersten Mal gesehen im letzten Jahr, und da habe ich eine ganz große Veränderung festgestellt. Und da merkte ich dann schon, dass ich mich unbewusst von ihr verabschiede, weil es einfach nicht mehr auch die Frau war, die für mich meine Mutter war.
Wie war das für dich? Warst du darauf vorbereitet oder hast du dir gedacht, wir haben den Punkt erreicht, den ich vielleicht nie erreichen wollte?
Also grundsätzlich willst du diesen Punkt ja nie erreichen, weil als erstes lebt ja deine Mutter für dich selber immer und ewig. Sie kann gar nicht sterben, so nach dem Motto. Aber wir haben natürlich in den letzten Jahren auch schon festgestellt, dass es nicht mehr diese normale Alterstüdeligkeit ist, sondern dass es wohl dann doch mit einer Krankheit bezeichnet werden kann, also dass sie auch an Demenz dann erkrankt ist. Und man hat damit ja gerechnet, dass es irgendwann mal passiert. Und und im März 2019 waren dann die Zeichen dann so dahingehend, dass der Pflegedienst, der zweimal zu meiner Mutter kam, sagte so, und jetzt müssen Sie was machen. Und da konnten meine Geschwister und ich dann relativ schnell reagieren und haben dann auch einen Platz in einem Seniorenheim für sie dann auch gefunden.
Ach so, das heißt, bis dahin hat sie autark gelebt zu Hause?
Ja, hat sie. Hat sie. Also meine Geschwister konnten recht häufig sie besuchen. Aber wir haben auch dann selber festgestellt, wir konnten sie nicht mehr allzu lange alleine lassen, und wir waren dann auch dankbar, dass der Pflegedienst dann gesagt hat, so, und jetzt muss was passieren.
Habt ihr euch nicht getraut, sie aus ihrem Zuhause zu holen? Oder wieso war es gut, dass der Pflegedienst dann sich zu Wort gemeldet hat?
Ich glaube, es ist einfacher, wenn ein Fremder sagt, und wir müssten jetzt reagieren. Wir haben uns natürlich darüber unterhalten, wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Nur wir konnten uns nie so richtig darauf einigen. Der eine sagte, eigentlich müsste sie schon längst ins Seniorenheim, und der andere sagte, ja, wir probieren es doch mal. Und und es war dann gut für uns, dass dann der Pflegedienst gesagt hat, sie kann nicht mehr alleine leben.
Konntet ihr mit ihr darüber sprechen, dass sie jetzt ausziehen muss?
Nein. Wir haben es wirklich mit einer Notlüge, haben wir unsere Mutter aus der Wohnung herausbekommen. Wir haben gesagt, es gab einen Wasserrohrbruch im Keller und ihre Wohnung, die muss saniert werden. Und daher muss sie dann aus der Wohnung ausziehen. Und das hat sie dann auch akzeptiert. Und nachdem sie aus der Wohnung raus war, war die Wohnung auch gar kein Thema mehr bei ihr.
Okay, die hat sie also nicht vermisst?
Überhaupt nicht. Nein, nein, nein.
Das heißt, das war dann Anfang März?
Ja, richtig, genau, genau.
Und wie ging es dann weiter?
Also meine Schwester hat es geschafft, in ihrer Nähe in Dorsten sie in ein Pflegeheim auch zu bekommen. Und wenn wir sie dann dort besucht haben, hat sie immer wieder auch gesagt, sie möchte auch nach Hause. Mhm. Sie möchte raus. Und ich wollte mir nicht die Blöße geben und fragen, wo ist denn dein Zuhause? Sondern habe es dann eher dann über die Schiene versucht, was willst du denn zu Hause machen? Ja, und da sagte dann meine Mutter, sie muss ja ihren Brüdern auf dem Feld helfen. Und da macht es bei mir Klick und ja, sie war die einzige Tochter mit ihrer Familie und hatte 6 Brüder. Naja, aber sie war die letzte ihrer Generation und da konnten wir uns dann schon dann denken, okay, sie ist in ihren Gedanken, ist sie im alten Ostpreußen, wo sie groß geworden ist.
Also quasi 70 Jahre zurückgeworfen.
Circa, ja. Mhm. Ja, genau, genau.
Habt ihr ihr das dann erklärt?
Nein.
Dass sie nicht aufs Feld kann?
Nein, haben wir nicht. Aber ein Grund auch dafür war, ich habe einen Workshop zum Thema Demenz besucht. Und dort hat man dann den Teilnehmern erklärt, man soll den Leuten immer Recht geben. Mhm. Und ich bin dann auf die Schiene, auf dem Feld helfen, bin ich dann drauf gesprungen. Und dann meinte ich, ja, da müssen wir mal mit den Ärzten sprechen, wann du wieder auch arbeitsfähig bist, wann du wieder deine Brüder auf dem Feld unterstützen kannst. Mhm. Und auch mit dem Wissen, dass sie das vielleicht in ein paar Minuten schon wieder vergessen hat. Es ging dann nur noch dann um den einen Moment, wo wir sie dann auch dann ja glücklich machen wollten.
Und wie ging es dann weiter? Also wir sind jetzt noch im März, ne?
Ja, wir sind schon mittlerweile auch schon in den Folgemonaten. Also,
wir sind ja 2019, richtig.
Richtig, genau. Wir sind noch im 2019. Ja. Also wir hatten den Eindruck, sie hat sich arrangiert, obwohl sie, wenn wir sie besucht haben, hat sie immer wieder gefragt, wo schlafe ich denn heute Abend? Mhm. Ja, und dann haben wir ihr dann erklärt, wo dann auch ihr Zimmer ist. Wir haben sie nämlich meistens auch im Gemeinschaftsraum des Seniorenheims besucht. Und dort auch immer aufgefunden. Wir haben ihr dann schon mal dann das Zimmer auch dann gezeigt. Und meine Mutter war, als sie noch zu Hause lebte, eine leidenschaftliche Strickerin. Also ich glaube, jeder von uns in der Familie, der hat gefühlte 50 Paar selbstgestrickte Socken von ihr, noch als Erinnerung. Und sie hatte auch immer noch im Seniorenheim auch noch ein Strickzeug dabei, auch in ihrem Rollator, fuhr sie immer spazieren, hat uns immer auch die Wolle gezeigt, gefragt, ob wir davon auch Socken haben möchten. Aber sie war nicht mehr in der Lage, auch überhaupt eine Masche vernünftig aufzunehmen. Sie hatte dann auch dann so ein paar Kontakte in dem Seniorenheim, auch da zu den Mitpatienten. Mhm. Oder man soll ja nicht Patienten sagen, zu den Mitbewohnern knüpfen können. Und das war auch beruhigend für uns.
So, und wenn wir mal ins Jahr 2020 kommen, wie hat sich Ihre Situation entwickelt?
Ja, wir haben festgestellt, dass halt auch die Demenz immer weiter vorangeschritten ist. Mhm. Und Anfang März 2020, also war meine Frau und ich dann das letzte Mal sie besuchen. Das war auch dann die Szene, wo sie uns dann auch dann gefragt hat oder mich gefragt hat, ob ich ihr Sohn sei. Ja, und als wir dann gefahren sind, haben wir noch nicht damit gerechnet, dass es dann das letzte Mal gewesen ist, dass wir sie dann gesehen haben. Aber kurz darauf kamen dann die Beschränkungen durch Covid-19, dass halt keine Besuche mehr mit Seniorenheimen oder auch in Krankenhäusern möglich ist.
Das heißt, wann genau hast du sie das letzte Mal gesehen?
Ich glaube, das war am 1. Märzwochenende.
Mhm, okay.
Genau, das habe ich jetzt nicht
mehr im Kopf, aber einfach für zum Nachvollziehen der Chronologie.
Das war das erste Märzwochenende und das war auch untypisch für uns. Wir sind eigentlich sonst immer sonntags da gewesen. Das war zum ersten Mal, dass wir mal samstags da waren. Aber das war eher durch einen Zufall. Aber dennoch hat sich das bei mir dann so im kleinen Hirn sich dann reingebrannt. Mhm. Ende März bekam ich dann von meinen Geschwistern dann die Info, dass unsere Mutter ins Krankenhaus gekommen ist. Ja, allgemein fühlte sie sich schwach und man hat auch wohl im Krankenhaus, wie wir dann später erfahren haben, auch dann einen Corona-Test durchgeführt, der dann aber glücklicherweise negativ war. Mhm. Haben aber von den Schwestern erfahren, dass meine Mutter auch vor Ort eigentlich gut drauf war. Sie hat sogar noch mit Appetit auch gegessen und das hat uns gefreut, weil sie in den letzten Monaten hat sie auch ihr fast die Nahrung auch verweigert. Also sie hat immer weniger gegessen. Das haben uns auch die Pflegemenschen aus dem Heim auch dann uns mal an uns herangetragen. Mhm. Und so freut es uns dann auch dann zu hören, dass sie da auch mal dann im Krankenhaus dann eine Mahlzeit aufgegessen hat. Mhm. Und ja, und dann am 6. April bekam ich dann von meiner Schwester Ernst einen Anruf. Ja, Lothar, ich muss dir was sagen, unsere Mutter ist eben verstorben. Und natürlich war es erstmal ein Schrecken, der berühmte Kloß im Hals war dann da. Ich hatte es aber dann sofort dann für mich dann als tröstend empfunden, weil kurz nach dem Abendessen hat meine Schwester noch mit der Krankenschwester telefoniert und da sagte sie, ja, ihre Mutter hat auch mit Appetit das Abendbrot zu sich genommen. Ja, und dann nach dem Telefonat ist dann die Krankenschwester auf ihren Gang, ja, zu ihrem Routinegang über den Stationsflur auch dann gegangen und hat dann meine Mutter dann leblos im Bett dann aufgefunden.
Ist also friedlich eingeschlafen.
Ganz friedlich eingeschlafen. Und das ist auch das gewesen, was ich auch immer in den letzten Monaten gesagt habe. Ich glaube, ein Standardsatz nach jedem Besuch bei ihr war auch vom Heimweg zu meiner Frau, ich würde mir am liebsten wünschen, wenn sie abends einschläft und morgens nicht mehr aufwacht. Mhm. Meine größte Befürchtung war, dass der Sterbeprozess bei meiner Mutter auch ein längerer sein wird. Mhm. Zum einen haben wir bei einer Schwägerin, die als letztes vor ihr verstorben ist, mitbekommen, dass es an die 12 Tage gedauert hat, bis sie verstorben ist, die Tante damals. Und meine Mutter hat noch vor ein paar Jahren einen Herzschrittmacher bekommen. Und da habe ich von einigen Seiten auch zu hören bekommen, durch einen Herzschrittmacher stirbt es sich schlechter. Mhm. Und das war zum Glück nicht der Fall. Sie ist eingeschlafen und muss dann auch relativ schnell dann auch friedlich final eingeschlafen sein. Und das ist immer das gewesen, was ich mir für sie gewünscht habe. Mhm. Und ja.
Und inwieweit hat sich das im Kontext jetzt mit der Corona-Zeit für dich vielleicht positiver angefühlt? Oder was hat es dir in diesem Kontext leichter gemacht?
So paradox, wie es sich anhört, aber für mich war gut, dass ich sie in den letzten Tagen nicht mehr gesehen habe. Mhm. Ich habe als letztes Bild das Bild, was ich von ihr im Seniorenheim noch hatte. Und wir haben es uns auch zur Tradition gemacht, meine Frau und ich, dass einer von uns immer ein Selfie mit meiner Mutter gemacht haben. So hatten wir immer dann auch tagaktuell dann auch eine Erinnerung dann auch von ihr. Und mein letztes Bild war dann auch dann nicht meine Mutter auf dem Sterbebett zu sehen, sondern in dem Aufenthaltsraum Kaffee trinkend. Meine Schwester wollte, dass meine Mutter aufgebahrt wird. Und dem Wunsch sind wir natürlich dann nachgekommen. Meine Schwester hat aber dann gesehen, dass meine Mutter doch nicht allzu gut ausgesehen hat. Sie ist wohl vor dem Tod wohl nochmal gestürzt. Mhm. Und was uns nicht so bewusst war, sie ist auch auf den Kopf gefallen und unterm Auge musste auch eine Platzwunde mit einigen Stichen genäht werden. Und dieses Bild ist mir erspart geblieben.
Weil du dich dann und entschieden hast, nicht zur Aufbahrung zu gehen?
Das wollte ich eh nicht. Also ja, ich finde das Verabschieden von einem aufgebahrten Menschen finde ich gruselig. Mhm. Weil ich dann grundsätzlich immer dann als letztes Bild dann den toten Menschen. Ich habe von vornherein gesagt, also zu meiner Schwester, wenn du möchtest, wenn das hier aufgebahrt wird, dann klar, dann machen wir es, aber ich werde nicht davon Gebrauch machen. Und wenn ich mir dann denke, wir hätten ganz normal unsere Mutter im Krankenhaus besuchen können und ich hätte sie vielleicht 2 Tage vor dem Tod dann mit dieser Platzwunde gesehen, die dann genäht werden musste, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt so gut damit umgehen könnte. So bin ich eigentlich dankbar, dass wir sie nicht sehen konnten.
Und hast quasi eine gute Erinnerung an sie.
Richtig, genau.
Wie war das mit der Beerdigung?
Ja, jetzt im Rahmen von Corona wird man ja nicht allzu leicht beerdigt oder nicht so, dass man jeden Wunsch auch erfüllen kann. Mhm. Wir waren froh, dass wir vor einigen Jahren schon mal auch meine Mutter gefragt haben, wie sie sich die Beerdigung ihre eigene vorstellt. Mhm. Weil wir auch bei unseren Cousins und Cousinen erlebt haben, dass das ein großes Problem war, dass sie das vorher nicht mit ihren Eltern auch mal abgesprochen hatten. Und so hat dann unsere Mutter uns dann schon die eine oder andere Entscheidung dann abgenommen.
Mhm. Würdest du das empfehlen?
Auf jeden Fall. Und Das Gespräch, das habe ich vor ein paar Jahren, vor 5 Jahren ungefähr, mit meiner Mutter geführt. Und ich habe da gemerkt, dass es für sie auch eine Erleichterung war, dass man mit ihr darüber gesprochen hat. Dass sie da ihre Wünsche äußern konnte. Und so wussten wir, dass sie auch keine Feuerbestattung haben wollte, sondern definitiv eine Sargbestattung, also so eine Erdbestattung. Mhm. Und das hatte dann jetzt dann den Vor- oder Nachteil, liegt im Auge des Betrachters, dass wir sie auch zeitnah beerdigen mussten. Also wir konnten da nicht abwarten, bis irgendwelche Corona-Einschränkungen wieder aufgehoben worden sind, sondern...
Wie sind denn aktuell da die Einschränkungen, dass man sich mal ein Bild machen kann?
Also zu dem damaligen Zeitpunkt war es so, also das kann jede Kommune unterschiedlich entscheiden, aber in Nordrhein-Westfalen haben viele gleich entschieden, keine Trauerfeier in der Kapelle, sondern Open Air und maximal 10 Personen am Grab. Und meine Geschwister und ich mit Kind und Kegel sind wir 9 Personen, also konnten wir diese 10 ganz gut auffüllen. Und hatten da aber auch dann die Entscheidung quasi bekommen. Wir konnten niemanden sagen, du kannst kommen, du kannst nicht kommen, sondern da konnten wir uns rigoros dann durchsagen, aufgrund Corona ist eine Teilnahme an der Beerdigung unserer Mutter nicht möglich. Und die Beerdigung war eigentlich auch so, wie meine Mutter sich Treffen mit uns immer gewünscht hat. Und zwar alle zusammen und kein anderer. Und sie hatte uns dann für sich einmal... ja, unter einem Dach gehabt. Das war für sie immer auch so ein Highlight. Einer meiner Brüder ist beruflich im Ausland tätig, ist vielleicht von den 12 Monaten auch nur 10 im Land. Nee, von den 12 Monaten 10 im Ausland, also dann nur 2 Monate da. Ja, und das war schön, dass wir dann einmal ganz intim als Geschwister zusammen sein konnten, um dann von unserer Mutter Abschied zu nehmen.
Das heißt, die Hygieneregelungen für die Beerdigung waren fast eine Erleichterung für dich?
Ja. Ja, wenn ich mir vorstelle, meine Mutter war recht beliebt, das wären dann definitiv mehr als 10 Leute gewesen. Und wenn ich etwas gruselig finde bei Beerdigungen, man steht dann aufgereiht als Angehörige und nimmt dann die Kondolenzwünsche dann entgegen. Nee, mag ich nicht. Und so war es dann gut, dass ich dann mit meinen Geschwistern und dem Partner, Kind, was noch da ist, auch dann alleine dann da waren mit der Pfarrerin, die Beerdigung gemacht hat. Glücklicherweise war es auch die Pfarrerin, die vor 21 Jahren unseren Vater auch schon beerdigt hat. Und sie hat es so wunderbar hinbekommen, dass sie an die Beerdigung unseres Vaters quasi anknüpfen konnte. Also es war ja fast dann wie ein Fortsetzungsroman. Und ich kann auch jetzt immer mehr die Leute verstehen, die dann Nachrichten herausschicken, XY ist verstorben, die Beerdigung hat im engsten Familienkreis stattgefunden. Super. Also würde ich, wenn ich jetzt immer vor dieser Entscheidung wäre bei der Planung einer Trauerfeier, ich würde auf jeden Fall so planen, unabhängig, ob Corona noch aktuell ist oder nicht.
Ist das so eine Erfahrung, die du für dich mitnimmst?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Wie war es bei der Beerdigung deines Vaters? Waren da mehr Leute?
Ja, dadurch, dass meine Mutter 6 Brüder hatte, beziehungsweise also einer ist schon im Krieg gefallen, hatten wir einen relativ großen Stamm auch an Cousins und Cousinen. Also da waren dann, ich würde mal sagen, so 45, 50 Leute waren dann schon da. Ja, und durch die Hygienebestimmungen ist dann ja auch dann der obligatorische Leichenschmaus dann ja auch entfallen. Den habe ich definitiv damals bei der Beerdigung meines Vaters immer als doof empfunden. Also irgendwie sitzt man zusammen und da wird krampfhaft versucht, ein Gespräch auf die Reihe zu kriegen, obwohl ich selber schon keine Lust hatte, überhaupt mit den Leuten, die da waren, also mich zu unterhalten. Ich wollte eigentlich meine Ruhe haben. Und das konnte ich dann jetzt auch. Also wir konnten uns als Geschwister auch nicht großartig treffen, denn wir nehmen das schon ziemlich ernst mit den Hygienebestimmungen.
Du hast ja auch eine Vorerkrankung, wenn ich das richtig rausgehört habe.
Ja, also ich habe eine durch die Herzerkrankung, beziehungsweise das war keine richtige Erkrankung, also ich bin kein Risikopatient, aber grundsätzlich bin ich da vorsichtig. Also dadurch, dass ich kein Auto habe und immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, bin ich da eh schon dann vorsichtig.
Ich habe schon erzählt, du bist aus Wuppertal und bist dort in der evangelischen Kirche aktiv. Im Rahmen eines Projektes namens Hoffnung hamstern, hast du deine Geschichte ja veröffentlicht. Wie kam es dazu?
Ja, ich bin einfach darauf angesprochen worden. Also und das Öffentlichkeitsreferat unseres evangelischen Kirchenkreises für ganz Wuppertal hatte die Idee gehabt und haben dann Leute gesucht, die schreiben, was, wo schöpfen sie Hoffnung? Und da habe ich dann halt meine Geschichte erzählt, nachdem ich angesprochen worden bin und gebeten wurde, auch eine Geschichte abzugeben, dass ich dann halt von dem Tod meiner Mutter auch dann berichtet habe, dass selbst der Tod einem Hoffnung geben kann, weil der Tod hat bei meiner Mutter gezeigt, dass er ein gnädiges Gesicht hat. Mhm. Ja, es ist nicht der Tod, dass das Arschloch ist, sondern die Krankheit, mhm, die dazu führt. In dem Fall meiner Mutter war der Tod auch eine Erlösung.
Hattest du Angst, dass sie sich zwischenzeitlich hätte anstecken können an Covid-19? Sind ja einige Pflegeheime auch betroffen, weil einfach, ne? Also es bleibt ja nicht aus.
Angst wenig, weil ich bin grundsätzlich ein optimistisch denkender Mensch. Aber ich habe es natürlich in Erwägung gezogen. Also wenn es in einem Seniorenheim kommen sollte, da kein, weil das Pflegepersonal ist ja nicht dann auch unter Quarantäne, sondern das wechselt ja entsprechend dann ja auch nach einer 8-Stunden-Schicht. Aber wenn ein Keim in einem Seniorenheim unterkommt, dass dann tabula rasa gemacht werden kann. Also dass dann relativ schnell viele freie Zimmer dann sind. Mhm. Und mir war das Risiko auch schon bewusst. Also meine Mutter ist ja zum Schluss an den Folgen einer Lungenentzündung auch jetzt verstorben. Mhm. Unabhängig von Corona.
Möchtest du noch ein bisschen über dieses Projekt Hoffnung hamstern erzählen?
Ich war froh, dass ich bei diesem Projekt nicht der Erste war, der was mitteilen sollte, konnte und durfte, sondern ich habe gesehen, was andere Leute aus Wuppertal da geäußert haben. Und ich fand es auch schön, dass es nicht nur Menschen aus dem kirchlichen Bereich waren, die zu Wort gekommen sind. Zum Beispiel eine Moderatorin von unserem Lokalsender durfte sich äußern. Der Sozialdezernent der Stadt Wuppertal, aber auch Bundestagsabgeordneter, der Helge Lind, der wunderbare Reden auch im Bundestag hält, der hat sich auch in dieser Reihe ja quasi auch verewigt. Mhm. Und ich wusste anfangs auch nicht so wirklich, was ich sagen sollte zu dem Thema. Also ich hatte zwar die Idee mit meiner Mutter gehabt, aber ich hatte auch noch eine andere Idee. Also ich fand es auch ganz toll, wie sich hier Einzelhändler aufgestellt haben. Zum Beispiel eine Buchhändlerin aus unserem Stadtteil, die einen Home-Lieferservice angeboten hat. Aber ich konnte immer dann nur so Stichpunkte dazu äußern und beibringen. Ja, und da habe ich dann mit einem Mitarbeiter vom Öffentlichkeitsreferat telefoniert und der Tim sagte mir dann, Lothar, da muss mehr Stoff dahinter. Ja, und da fing ich dann an, von meiner Mutter auch zu erzählen und dann fragte er nur dann, nachdem ich meinen Monolog beendet hatte, eigentlich hättest du jetzt am besten auch ein Diktiergerät laufen lassen, weil das wäre ideal auch zum Veröffentlichen gewesen. Ja, und so habe ich mich dann einfach dran gesetzt und habe dann das, was ich dann ihm am Telefon gesagt habe, auch dann niedergeschrieben. Und die Resonanzen fand ich ganz toll. Also ich bin von unterschiedlichen Menschen darauf angesprochen worden, von denen ich irgendwie nicht damit gerechnet habe, dass sie es sehen oder lesen würden. Ja, und dass du dich dann auch dann gemeldet hast, Steffi, das war für mich dann auch dann die große Überraschung, um dann zu sehen, was für Kreise das dann ziehen kann.
Ist das ein Projekt, das jetzt wahrscheinlich während der Corona-Zeit gestartet wurde? Vielleicht auch, richtig, weil die Kirchen geschlossen waren und die Leute sich da nicht Beistand holen konnten?
Genau, deswegen auch, obwohl ich sagen muss, dass die Kirchengemeinden sehr, sehr kreativ geworden sind in der Zeit. Also wir dürfen jetzt eigentlich wieder Gottesdienste machen, aber die Hygienebestimmungen, die sind so hoch, dass sich die evangelischen Gemeinden in Wuppertal zum Beispiel entschieden haben, noch keine Gottesdienste oder noch keine Präsenzgottesdienste auch zu veranstalten. Also meine Gemeinde zum Beispiel, die nimmt einmal in der Woche einen Gottesdienst auf und der wird dann auf YouTube auch veröffentlicht. Letzten Sonntag war ich das erste Mal dran. Ist zwar komisch, das Medium, und sich dann auch mal selber dann zu sehen und nicht nur zu hören, aber das ist schon spannend, ja. Und man merkt dann aber auch, dass das auch ankommt bei den Leuten. Also wir kriegen große Rückmeldungen, dass es dankenswerter oder dass es dankend angenommen wird.
Und wie macht ihr das mit älteren Leuten, die keinen Zugang zu YouTube haben?
Da hatten wir in unserer Gemeinde dann die Idee, dass wir eine Postkartenaktion machen. Wir haben vor Ostern Postkarten erstellt und an die Menschen über 70 aus unserer Gemeinde verschickt, weil laut einer Studie, die wir dann noch gelesen haben, einer Statistik, ist das der Personenkreis, die am wenigsten mit der EDV ausgestattet sind. Mhm. Und haben dann neben dem Ostergruß auch die Möglichkeit des Telefonats angeboten. Und also nicht nur, um einfach mal zu sprechen, sondern auch, wenn Besorgungen gemacht werden müssen, dass wir auch dann Ehrenamtliche aus unserer Gemeinde dann engagiert haben, die dann auch dann Einkäufe erledigt haben, zum Beispiel Medikamente abgeholt und so weiter und so weiter. Aber auch, um dann halt auch ein Gespräch zu führen, weil wir merken ja schon, dass die Senioren auch ja alleine sind. Also sie haben wenig Ansprechpartner, kommen nicht mehr raus, halten sich auch größtenteils an dem, was auch gewünscht ist.
Erlebst du, dass manche vielleicht sogar übervorsichtig sind und sagen, ich dürfte zwar jetzt eine Runde spazieren gehen, aber ich traue mich nicht?
Das nicht. Ich muss aber nur immer schmunzeln, wenn ich Leute auf dem Fahrrad sehe, auch Ältere, dass sie dann auf dem Fahrrad sogar Mundschutz tragen. Also oder auch in Situationen, wo sie alleine auf der Straße sind und dann mit Mundschutz laufen. Also das erlebe ich schon. Ich glaube, man kann auch gar nicht übervorsichtig sein. Also mich regen eher auch die Leute auf, die sich an nichts halten möchten. Mhm. So nach dem Motto, so ein Stofffetzen setze ich mir nicht unter die Nase. Daran halte ich mich nicht. Ich habe es nicht nötig, mir was vorschreiben zu lassen.
Sprichst du dann Leute auch an?
Wenn ich ehrlich bin, nicht. Nee.
Nee, klang jetzt so, dass wenn du das so siehst so und es klang, als wäre es vielleicht ein Zitat aus einem Gespräch gewesen, das du geführt hast, dass du jemanden angesprochen hast, warum haben sie keinen Mundschutz an? Und er sagt, ja, so ein Stofffetzen klebe ich mir nicht vors Gesicht.
Nee, das nicht, aber ich habe schon mitbekommen, dass in unterschiedlichen Geschäften auch Kunden darauf angesprochen worden sind, dass sie bitte auch eine auch die Alltagsmaske benutzen sollen oder auch in der U-Bahn in Düsseldorf, dass die Mitarbeiter dann auf die Menschen zugehen. Mhm.
Das heißt, da steigen auch welche noch in die U-Bahn ein ohne Maske?
Definitiv, ja. Leider Gottes ja.
Das ist sehr schade. Lothar, es hat mich sehr gefreut. Ich sage herzlichen Dank, dass du auch deine Geschichte mit uns geteilt hast und ich wünsche dir alles Gute.
Besten Dank.
Und werde euer Projekt auch Hoffnung haben, es dann in die Shownotes posten. Weil ich denke, das wird ja sicherlich Leute interessieren. Die Aktion läuft noch, oder?
Die Aktion läuft noch. Ich habe heute gesehen, dass noch ein Kirchenmusiker hat sich da geäußert. Spannender Typ übrigens. Jens-Peter Enk kann ich nur empfehlen. Wenn man was findet von ihm im Netz, unbedingt angucken. Hat immer hohen Unterhaltungswert. Ja.
Wunderbar.
Schaut rein.
Das machen wir auf jeden Fall. Alles Gute. Danke dir, Lothar.
Tschüss. Ja, schönen Tag noch. Tschüss.
Corona-Zeit. Deutschland bleibt zu Hause.